Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. In unserer heutigen Sondersendung haben wir wieder einen Gast zu Besuch, der nicht Mitglied in einer Verbindung ist. Sein Name ist Cem Bicak und er ist 38 Jahre alt, Headhunter und Recruiter für einen Personaldienstleister. Vorher war er als Projektleiter tätig und nun auf der Suche nach Talenten für die deutsche Wirtschaft. Was ich persönlich toll finde, ist, wenn Verbindungen ihren Mitgliedern eine Karriereberatung bieten können. Nicht jede Verbindung hat das, deshalb haben wir uns jetzt getroffen und wollen ganz demokratisch für alle Zuhörer diesen Wert mal bieten. Cem ist wie gesagt ein Kollege von meiner Arbeit, da wir beide aber nicht für unser Unternehmen sprechen, ist hier vorab ein kleiner Disclaimer. Die in diesem Podcast geäußerten Meinungen und Aussagen sind rein privater Natur und spiegeln ausschließlich die persönlichen Ansichten von ihm und mir wider. Sie stehen in keinerlei Zusammenhang mit den offiziellen Positionen, Richtlinien oder Meinungen unseres Arbeitgebers. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Unterhaltungszwecken und stellt keine berufliche Beratung dar. Cem, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut hingekommen?
Danke, gut. Ja, klar, natürlich. Autobahn, immer wieder ein bisschen Stau, aber danke, ja, sehr gut.
Sehr schön. Das Coole ist, du bist ja auch Podcaster.
Ja, richtig, genau. Ist ein bisschen eingeschlafen, aber Podcast ist schon sehr schön.
Willst du mal ein bisschen was dazu erzählen? Den werden wir nämlich auch in den Shownotes verlinken für alle Zuhörer.
Ja, aber so, er ist halt sehr eingeschlafen. Es gab bisher nur ein paar Folgen. Ist eher so ein Lifestyle, Klischee-Podcast, der so ein bisschen mit dem Tagesablauf von ja, Beziehungen spielt und aber auch so das tatsächliche Leben ein bisschen widerspiegelt.
Und wie heißt der?
Köfte unterm Tisch.
Ich habe mir auch schon eine Folge angehört und ich muss sagen, du hast echt schriftstellerische Fähigkeiten, also beziehungsweise das Niveau, was du da bietest. Das war echt cool. Ich hatte das Gefühl, ich habe da so einen geilen Roman vor der Nase liegen oder beziehungsweise das Hörbuch davon. Es ist echt, echt cool formuliert, was du da auch sagst. Und es trifft den Kopf, finde ich.
Danke.
Den Nagel auf den Kopf. So.
Realistisch halt.
Ja, ist es. Und das fand ich echt cool. Ich kenne leider nicht so viele Podcaster so in meinem Privatleben, noch ein, zwei weitere und wir sind ja auch alle irgendwie immer verbunden. Ja, wie ja in dem Intro angekündigt, haben wir uns ja heute hier zusammengefunden, weil wir mal so ein bisschen ja über Bewerbung sprechen möchten, so Karriereplanung und wir beide sind ja Headhunter beziehungsweise auch als Recruiter tätig. Eine kleine Information für unsere Zuhörer. Headhunting ist meistens in der Regel obere Managementpositionen, die besetzt werden, also die sozusagen die Köpfe einer Organisation. Und Recruiting ist meistens so bis Abteilungsleiter, so in dem Fall, und nach unten hin mit der Besetzung halt von White-Collar, sogenannten White-Collar-Positionen, beziehungsweise aber auch Blue-Collar. Also ich freue mich, wenn ich Kraftwerker oder auch Gabelstaplerfahrer mal zwischendurch habe, die finde ich auch immer coole Leute auf jeden Fall.
Sind auf jeden Fall sehr authentisch, aber sehr schwierig zu handeln, weil sie halt sehr bodenständig sind und natürlich nicht so das alles kennen, was wir mitkriegen mit Unternehmern oder Abteilungsleitern.
Ja, da muss man immer aufpassen, so mit dem Denglisch, wenn man mit denen spricht, das hassen die wie die Pest. Die
definitiv,
wollen,
ja.
Die wollen ganz klare, konkrete Informationen haben. Ja, wir wollen ja heute dementsprechend ja jungen Leuten ein bisschen Infos bieten aus unserer Perspektive, weil mich hat früher immer so, als ich noch nicht in der Personalberatung gearbeitet hat, die Frage immer umgetrieben, was tickt so ein Personaler, wenn ich in einem Interview vor ihm sitze, was will der eigentlich hören und wo laufe ich die ganze Zeit Gefahr, dass ich in ein Fettnäpfchen trete, die für mich überhaupt nicht sichtbar sind, wo sich der Personaler denkt, so netter Kerl, aber nee, lassen wir mal, wir geben die Rolle einem anderen. Und deswegen, einige Verbindungen bieten das ja. Da haben die, kriegen die Jungs ja auch eine Karriereberatung, die kriegen gezeigt, wie so ein Lebenslauf aussehen soll, was sie im Interview zu beachten haben. Und das dachte ich mir, holen wir heute einfach mal nach. Dann lass uns mal einsteigen. Was sind die wichtigsten Elemente, die in einem Lebenslauf nach dem Uni-Abschluss enthalten sein sollten?
Ja, also wichtig ist erstmal, dass ein Lebenslauf fernab von allen Meinungen erstmal total übersichtlich sein sollte. Tatsächlich ist da an der Stelle weniger mehr und nicht mehr besser im Sinne von, ich habe sehr viel gemacht, ich kann sehr viel und ich bin toll, nimm mich. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also man sollte sich wirklich auf das Minimalste beschränken und wenn man halt im Studium halt das und das als Kernprofil hat, wenn man in die Richtung gehen möchte, dann sollte man zumindest dann auch schon mal während des Studiums oder sehr schnell nach dem Studium Praktika gemacht haben, ein Praktikum gemacht haben oder auch mehrere Praktika. Und das war jetzt ein unheimlich schönes Ruhrpottdeutsch, aber ich habe es einfach mal hier nach Erkrath gebracht. Ich denke, das ist so das Wichtigste. Also viel ist an der Stelle wirklich unangebracht.
Genau, das ist ja auch so eine klassische Frage. One-Pager. Also ich höre immer die tollsten Aussagen von Leuten, die halt nicht aus der Personaldienstleistung kommen und sagen, ja, es muss ein One-Pager sein. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass der One-Pager in der Regel eigentlich Kacke ist. Also dass man da halt eher schon ein, zwei, drei Seiten sich schon Platz nehmen sollte. Siehst du das?
Ich sehe das ein bisschen anders. Also One-Pager ja. Warum? Wenn ich darüber gucke, gerade während der Arbeit, also wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, gerade rekrutiere oder headhunte, so wie du es gerade eingangs schon mal schön gesagt hast, dann interessiert mich erstmal so oberflächlich, was passen könnte. Mhm. Wenn ich hinterher in die Tiefe gehe, interessieren mich natürlich auch mehrere Dinge. Aber am Anfang ist es erstmal wirklich dieser One-Pager, der mich dann, ich sag's mal ganz platt, anfixt, mich mit dem Kandidaten weiter zu beschäftigen oder halt nicht weiter zu beschäftigen. Und ich denke, so 3-4 Seiten ist also zumindest für mich total viel und auch total overdrived, weil ich finde schon, dass an der Stelle ja weniger mehr One-Pager genügt. Ich gucke da drüber oder jemand, ein Personaler guckt da drüber und das sollte dann genügen. Wenn ich in die Tiefe gehe, dann ist es natürlich auch wichtig, Zeugnisse etc. pp. zu haben.
Ja, absolut. Wir gehen ja hier von ganz, ganz klein auf. Wenn ich jetzt meine Jobstation in den Lebenslauf einschreibe, was ist sinnvoller, dass ich mit der aktuellsten Position anfange und rückwärts gehe oder die früheste Rolle, die ich hatte, nach ganz oben schreibe? Also das, was der Recruiter als erstes sieht.
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich möchte das aus zwei Seiten beleuchten. Einmal aus der aus meiner Perspektive, aus der faulen Perspektive, das sage ich extra so. Du kennst unsere Arbeit, hast du ja gerade schon gesagt, wir arbeiten zusammen. Die Leute da draußen kennen diese Arbeit nicht unbedingt. Wenn du den ganzen Tag am PC hängst und dir CVs reinziehst und dir anguckst, dann ist es unheimlich schwierig, den Fokus zu ändern im Sinne von, dass du umgekehrt liest. Das heißt also, ich habe es natürlich lieber, wenn an der ersten Stelle gerade die Position steht, die gerade noch aktuell ist und dann chronologisch nach unten geht. Oft ist es aber so, dass gerade viele, viele CVs genau andersrum sind und von der Arbeitsperspektive her wäre es besser, wenn man mit der aktuellen Station anfängt. Aber im Grunde genommen ist es auch völlig egal.
Aber das ist auch das, was ich empfehlen würde, immer antichronologisch halt vorzugehen, den aktuellsten Job oder den letzten, den man gerade gemacht hat, oder ganz oben schreiben und dann rückwärts gehen. Wie siehst du das? Was ist wichtiger, der Abschluss oder die Berufserfahrung?
Die Experience, also die Berufserfahrung. Also erstmal können alle voll auf sich stolz sein, was sie da in ihrem Studio machen, wie lange sie lernen, was für Arbeiten sie schreiben, was für Klausuren, was weiß ich. Super, toll gemacht, perfekt. Der Alltag, also das Operative ist allerdings hinterher natürlich total anders. Und man kann sagen, ich habe sehr viel aus dem Buch gelernt, ich habe sehr viele Abläufe und so weiter und so fort, aber sorry, du hast keine Skills und von daher ist es natürlich besser, wenn man erstmal so ein bisschen Erfahrung sammelt. Das ist völlig egal wo, es ist völlig egal wann. Aber Erfahrung ist halt deswegen wichtig, weil es gibt kein Schema F und es gibt keine Schablone. Natürlich sind die Grundsachen immer gleich, also die man natürlich, die man an der Uni lernt, aber der operative Teil am Ende des Tages ist völlig verschieden.
Ja, absolut. Ich habe auch mal relativ früh bei mir, also meiner Recruiter-Karriere gelernt, dass eigentlich praktisch, solange es jetzt nicht ein Studiengang ist wie Medizin, Jura, also da wo du ein Examen machst, sind 8 Jahre Berufserfahrung mehr wert als der Uni-Abschluss in dem Bereich. Und die Erfahrung habe ich mit Beratern auch gemacht. Ne? Also
ist so, aber du hast ja heutzutage sowieso, du siehst es ja an vielen Stellenbeschreibungen, dass da halt steht, Studium als bla 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 oder eine dementsprechende Erfahrung von so und so vielen Jahren in dem und dem Beruf.
Ja.
Ne? Also es ist immer vergleichsweise aufgeführt in den meisten Stellenbeschreibungen. Und die Konzerne oder die Unternehmen oder mittelständische Unternehmen, was auch immer, die gehen schon lange davon ab, dass da halt nur steht, ein Studium abgeschlossen und so weiter und so fort.
Wobei das bei einigen Firmen immer noch obligatorisch ist, wenn die einen Tarifvertrag halt haben, weil die sich dann aufgrund der Tarifvertragsstufen auch an diesen offiziellen Abschlüssen orientieren müssen, wo dann wirklich die Leute aus der HR dir dann im Vertrauen erzählen, so, yo, wir finden das selber total kacke, aber wir können nicht anders, als jemand diese Stelle zu geben, der auch noch diesen Abschluss gemacht hat, weil es halt in diesem Tarifvertrag halt definiert ist.
Ist so. Also es gibt natürlich total kuriose Geschichten mit Unternehmen. Ich habe aktuell ein Unternehmen, für welches ich suche. Ich glaube auch mit dir zusammen. Namen nenne ich jetzt nicht. Aber die müssen halt auch, obwohl klar ist, dass sie die Vakanz durch uns besetzen werden, müssen sie halt im Unternehmen ausschreiben, zum Betriebsrat gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Sind also Punkte, die man auch, aber das wird jetzt zu weit führen, wo man natürlich auch sehr viel Kosten sparen könnte und sehr viel optimieren könnte, aber das ist ein anderes Ding.
Definitiv. Ja, wir sind ja noch so jetzt im Teil der allgemeinen Fragen. Wie siehst du das denn zum Beispiel mit Lücken im Lebenslauf? Am besten erklären oder kompensieren? Also, was meinst du?
Ja, das ist quasi so, als ich sag's nochmal so ein bisschen im Ruhrpottdeutsch, ich hoffe, das sei mir ein bisschen gegönnt. Das ist so, als wenn du nach Hause kommst und deine Frau fragt dich, wo warst du? Ne? Wenn du keine plausible Erklärung hast, kannst du das schon vergessen. Ja. Und von daher finde ich Lücken im Lebenslauf überhaupt nicht schlimm, sie sollten halt nur plausibel erklärt werden.
Definitiv. Also es ist halt auch so. Es gibt ja Leute, die haben auch einfach mal zwischendurch Pech. Das gibt es ja auch.
Ist so.
Dann kommen die immer in Erklärungsnot in dem Bereich am Telefon. Also am Telefon. Aber ich versuche den relativ schnell die Angst zu nehmen und zu sagen, so, ey, das hat jeder mal. Also du hast jetzt nicht den Edeka-Stempel in der Mappe. Also kurze Erklärung, Ende der Karriere. Also das ist ja nicht. Es gibt auch viele Firmen, die geben auch gerne gerade Leuten, die solchen Pech hatten, auch mal wieder gerne eine zweite Chance.
Aber Pech ist ja auch vielleicht ein bisschen, ich weiß, was du meinst, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber vielleicht ist Pech auch ein bisschen falsch formuliert, weil ich finde, Pech könnte man auch gleichsetzen mit Erfahrung. Mhm. Weil das ist halt eine negative Erfahrung, aber man lernt aus negativen Erfahrungen halt wohlbekannt viel, viel besser, als wenn alles ein Ponyhof ist.
Ja.
Und von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht, wenn da eine Lücke ist.
Absolut. Fehlerkultur, finde ich, ist auch in deutschen Unternehmen auch immer mehr im Kommen. Dass man halt auch von seinen Fehlschlägen lernt. Wobei ich sagen muss, Fehlerkultur ist natürlich jetzt nicht, du machst halbherzig einen Job, wickst da praktisch dein Ergebnis hin.
Genau.
Und dann sagst du, ja, war blöd, na, nächstes Mal mache ich besser, war jetzt ein Fehler. Das ist natürlich nicht Fehlerkultur. Ne?
Nein.
Und ich finde, ich habe auch gerade die Erfahrung gemacht mit Leuten, die Lücken im Lebenslauf haben, wo einfach echt, jetzt sagen wir mal, auch Erfahrung dadurch gesammelt worden ist. Die sind motiviert, die wollen arbeiten, die wollen wieder rein, die haben gelernt, was das bedeuten kann, wenn ein gewisser Geruch halt mit dem Lebenslauf halt verbunden ist. Und die hauen dann meistens besonders rein. Ja, was ist denn so zum Beispiel deine Meinung zum Thema Anschreiben? Das ist ja so ein Hassthema. Du bist auf Jobsuche. Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte ja jetzt auch gerade eine Jobsuche hier hinter mir. Die Zuschauer, die Zuhörer wissen das ja mit der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. Mhm. Wenn ich gesehen habe, dass ein Anschreiben gefordert worden ist, habe ich sofort die Stellenanzeige geskippt. Mhm. Weil ich finde, es ist Zeitverschwendung und da kannst du dich auch wie ein Hund dressieren, dass du dir Antworten gibst. Mhm. Und das Arbeitsergebnis ist immer noch ein anderer Unterschied, finde ich.
Also ich habe eine lustige Story dazu. Also man muss echt, also man merkt, ne, wenn man so im Smalltalk ist, man muss wirklich aufpassen, dass man keine Namen nennt. Mhm. Aber unser gemeinsamer Chef war ja auch vorher mein Chef. Und der hat mich tatsächlich Motivationsschreiben schreiben lassen damals bei der vorherigen Firma, wo ich mit ihm war. Und ich fand das eine sehr spannende Erfahrung, weil ich es persönlich total langweilig finde, sowas zu schreiben und total unnötig. Also ein Anschreiben, Motivationsschreiben und so weiter und so fort. Nur hat man damals, ist jetzt nicht so lange her, aber sehen wollen, okay, das ist jemand, der nicht aus der Branche kommt, also ich bin Quereinsteiger und hat er überhaupt die Motivation, hat er überhaupt das Zeug und so weiter und so fort. Also ich finde es total veraltet ein bisschen, tatsächlich sogar schon. Aber es gehört halt bei manchen Firmen, also gerade bei alteingesessenen Firmen halt noch zum guten Ton, wenn man halt das Anschreiben verfasst. Und aber heutzutage ist sowieso Copy-Paste. Das heißt, ein Anschreiben gibt es dann für 10 oder 20 verschiedene Firmen. Meine persönliche Meinung ist einfach, es ist zu viel.
Ja, also ich finde es halt auch schwierig, weil wenn du im Bewerbungsprozess bist selber und du hast 20, 30 Bewerbungen rausgeschickt, dann jedes Mal so einen individuellen Text schreiben. Ich finde da, ja, es ist ja auch zeitraubend. Also ich finde halt, da gehen viele Firmen, finde ich, heute einen tollen Weg, indem sie halt darauf verzichten. Dass sie sagen, so schick mir den CV, das ist das, was uns interessiert und dann lernen wir dich kennen und dann gucken wir mal weiter.
Aber auch da gibt es natürlich wieder weit, also ich glaube, wir können diese Folge in 5 Stunden irgendwie, können wir 5 Stunden weiterziehen, weil es gibt viele Themen dazu. Also das Ding ist, es ist natürlich unheimlich gefährlich, wenn du eine Bewerbung innerhalb von 5 Minuten nur machst, also nur halt den Lebenslauf. Andersherum ist es dann aber auch wieder genauso gefährlich, wenn du kein Anschreiben schreibst oder ein Anschreiben schreibst. Ich finde, man sollte immer individuell handeln, gucken, wie ist das Unternehmen. Gab es schon einen Erstkontakt, wenn der Erstkontakt cool war, wenn er etwas leger war, wo man sagt, okay, kein Problem, dann ist das cool. Mhm. Es gibt aber natürlich auch Berufe, wo ich dann sagen würde, okay, ein Anschreiben ist dann vonnöten.
Ja. Ja gut, das ist immer Teil der Firmenkultur. Vor allem, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, das sehr eher traditionellere Unternehmen, die stehen da halt noch drauf. Welche typischen Fehler machen denn Bewerber oft in ihrem Lebenslauf und wie können die eigentlich vermeiden?
Indem sie dich nicht machen.
Prost.
Cheers.
Welche typischen Fehler machen den Bewerber oft in ihrem Lebenslauf und wie können diese halt auch vermieden werden? Also was ist das, wo du denkst, wenn du so ein CV vor der Nase hast? Ey, Junge.
Ey, Junge. 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 Ja, es gibt viele Fehler. Ne? Also was ich vorhin schon gesagt habe, ist einmal, dass man zu viel schreibt. Mhm. Ich finde,
ich hatte in meinen paar Jahren, die ich das jetzt mache, Leute, die haben einen 50 Seiten Lebenslauf abgegeben. Du rufst die an und fragst sie, Junge, warum 50 Seiten? Ja, ich kann das nicht enger zusammenfassen. Bullshit.
Ja, absolut Bullshit, weil das Ding ist, es ist schon wichtig, dass du ins Detail gehst, damit ich als Personaler bzw. als Beurteiler in diesem Moment weiß, was du im Detail gemacht hast, um auch zu bewerten, ist gut, ist nicht gut, in dem Fall, also passt das. Mhm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also haltet den Lebenslauf so kurz wie möglich, mit einem mit vielen Details, die dann in diesem Moment wichtig sind. Am meisten macht ihr 2 Lebensläufe. Einmal so einen oberflächlichen, wo man halt eben drüber guckt, wenn man dann denkt, okay, ich gehe in die Tiefe mit dir. Dann einen anderen Lebenslauf, der halt sehr, sehr detailreich ist. Mhm. Ich denke auch, dass man als Bewerber, als Kandidat, als Mandant, je nachdem, wie du es nennen möchtest, einfach ein Gefühl entwickeln muss. Wie viel kann ich da reinschreiben? Wie viel passt da rein? Aber von mir ganz klar der Tipp, es ist super toll und ihr könnt super stolz darauf sein, was ihr bisher in eurem Leben gemacht habt. Aber in dem Moment ist es einfach zu viel. Mhm. Also viel heißt nicht, ich bin der Tollste, finde ich, sondern es ist halt unheimlich anstrengend, damit zu arbeiten.
Ja, also es ist halt so klar, manche Rollen, die du jobtechnisch hast, die sind komplex, da musst du einige Sachen machen, aber versuch jede Haupttätigkeit in einem Bullet Point bei deinen Aufgaben zusammenzufassen.
Genau, es gibt ja auch so ein kleines, es gibt ja auch so ein kleines Rezeptchen, sage ich mal, man sollte also pro Stelle so 3 bis 4 Bullet Points dann runterhauen und dann ist das auch in Ordnung. Das ist wie bei einer Stellenanzeige, ich weiß gar nicht, ob wir darauf noch kommen, aber das ist wie bei einer Stellenanzeige, man sollte es auch nur 3 bis 5 Bullet Points pro Overhead machen und das war's dann.
Okay. Ja, so, ich habe ja noch ein bisschen so das Freelancer-Recruiting mitgenommen. Ich habe das lange Zeit immer eingeprügelt bekommen, dass man halt möglichst alle Keywords halt reinschreibt, damit halt, wenn ein ATS, also das heißt Applicant Tracking System, das ist halt, du schickst eine Bewerbung online zu einem Unternehmen, ja, in der Regel wird da am Ende auch ein Human Resource, also ein Personaler drauf gucken, aber das läuft erstmal durch ein System und wenn gewisse Keywords nicht vorhanden sind oder auch Synonyme von diesen Keywords, dann wirst du aussortiert. Das führt bei vielen Stellen dazu, dass 3/4 aller Bewerber schon mal raus sind.
Ja.
Geht auch viel verloren von Leuten, die diese sogenannte Las Vegas-Regel nicht einhalten. Also viele Personaler gehen hin und machen ganz stumpf wirklich, wenn es nicht im Lebenslauf steht, also wenn es nicht in alles, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas und so ist es mit dem Lebenslauf auch. Also schreibt die Sachen rein. Aber wir können ja mal kurz so einen Aufbau von so einem CV angehen. Also wichtig ist, ein Foto immer dabei haben, also auch wenn es juristisch nicht gefordert werden darf, das muss man auch sagen. Eine Management Summary ist wichtig, also fass mal so in 4 bis 5 Sätzen das zusammen, Was machst du gerade? Was hast du so gemacht? In welchen Branchen bist du tätig gewesen? Wie viel Berufserfahrung hast du gemacht? Ja. Was hast du so in deinem Bereich genau gemacht? Und schließ dann nochmal so ab mit so, was dich so kurz widerspiegelt. Bist du ein lebenslanger Lerner? Bist du zielstrebig? Bist du genau. Teamplayer? Bist du ein kurioser Eigenbrötler ohne Freunde? Das schreibst du dann in den Bereich halt rein.
Ja.
Und dann gehst du halt hin und dann baust du einen Blog, wo du dann angibst, wie alt du bist, welche Nationalität du hast, vor allem, wann du verfügbar bist, wann kannst du theoretisch diesen neuen Job antreten. Du sagst, ich möchte Vollzeit, Teilzeit arbeiten oder freiberuflich. Du gibst einen Gehaltswunsch an, aber der sollte bitte realistisch sein. Oft ist es so, ne, wir rufen die Leute an für irgendwelche Rollen, wo, sagen wir mal, ein Gehalt von 50.000 normal ist und dann wollen die 70.000 dafür, weil die denken, ah, der Recruiter ruft an, der sind ja. alle meine Träume wahr.
Genau.
Ja, genau. Du sagst, welche Sprachen du hast, welche Ausbildung du gemacht hast. Wenn du Fortbildung gemacht hast, haust du die auch rein.
Ja.
Und in welcher Branche warst du vor allem auch tätig? Weil für viele spätere Arbeitgeber ist es wichtig, wo hast du in welchen Branchen gearbeitet?
Genau.
Welchen Stallgeruch bringst du mit?
Richtig, genau. Ne? Passt das nicht? Es gibt ja immer so spezielle erklärungsbedürftige Produkte zum Beispiel oder sonstiges. Und das ist halt ganz wichtig, dann, wenn du dich halt für eine Sparte entschieden hast, dich da auch bewirbst, dass der Personaler, der da gerade vor Ort sitzt, ja, das auch kurz lesen kann, damit er sich gedanklich zumindest schon mal sofort für dich entscheidet, im Sinne von, dass er den Lebenslauf oben drauf lässt.
Genau, das ist wichtig. Aber auch in den Lebenslauf wichtig, du schreibst zum Beispiel, welche IT-Fähigkeiten du hast, welche also Methodologien zum Beispiel projektmanagetechnisch du kannst oder was du gerade lernst. Und dann ganz wichtig ist halt die Professional Experience, also die berufliche Erfahrung. Da stellt man am besten immer so einzelne Tabellen in den Lebenslauf mit Zeitraum. Am besten schreibt man auch noch die Dauer, weil es gibt bei vielen Arbeitgebern ja die kuriosen Anforderungen, es müssen genau 5 Jahre mindestens sein und ein Bewerber mit 4 Jahren und 10 Monaten fällt dann raus, wo man sich manchmal in den Kopf fassen kann. Welche Rolle vor allem du gemacht hast, wie hieß die, das reinschreiben und die Aufgaben und dann halt je nachdem nicht zu viele Bullet Points und das ziehst du durch. Und am Ende ist es halt eigentlich immer gut, wenn du dann noch sozusagen Referenzen einbaust, wo der Personaler dann praktisch deinen vorherigen Arbeitgeber, Teamleiter anrufen kann, wo er sich dann nochmal die Bestätigung holt, ob derjenige wirklich der Wahrheit entsprechend die Infos dort abgebildet hat.
Genau, das sind dann sogenannte Referenzchecks und die kann man oder die werden auch von uns durchgeführt und manchmal auch sogar explizit beauftragt. Mhm. Was ich sehr gut finde, ist, dass du gerade wieder auf die Excel-Tabelle gekommen bist. Ich habe schon gedacht, es fehlt ein bisschen von dir.
Ich halte mich ein bisschen im Hintergrund.
Alles gut, alles gut.
Ja, also, nee, ich hatte gerade selber einen Lebenslauf halt geöffnet, wo ich das gemacht habe. So, im Gefecht brauche ich da ein bisschen so.
Aber nochmal kurz auf diese 5 Jahre und 4 Jahre, 10 Monate-Geschichte zu kommen. Manchmal ist es, genügt es aber auch, manchmal nicht immer.
Nicht immer.
Dass man auch als Bewerber im Hinterkopf behält, dass viele Personale nach dem 80-20%-Prinzip gehen. Das heißt also, 80% der Skills erfüllst du. 20% können auch angelernt werden, beziehungsweise mit auf den Weg gegeben werden. Man redet auch ganz oft in unserer Branche von geformt werden. Das ist aber in diesem Fall überhaupt nicht negativ gemeint oder irgendwie hierarchisch dominant gemeint, sondern ganz im Gegenteil. 80% erfüllst du, 20% kannst du noch dazulernen und das wirst du auch tun im operativen Teil.
Ja, es kommt ja auch alles und alles hat auch immer einen Grund, was man da lernt, finde ich. Also auch so Sachen, wie du es gerade angesprochen hattest, du wirst ja dann auch geformt von deinen Arbeitgebern. Manchmal denkst du dir, vor allem, wenn du noch richtig grün in den Ohren bist, so, was soll der Scheiß? Und dann bist du ein paar Jahre später bei einem anderen Arbeitgeber und dann bist du, ne, wie bei den Eltern, bist du dankbar, dass sie das dir gesagt haben. Was du als
wir kommen wieder auf meinen Podcast kurz zurück, auf das Klischee, auf diese Geschichten mit dem Pärchen. Das ist genauso wie in einer Beziehung. Und du bist mit jemandem zusammen, trennst dich von ihr oder andersherum und dann kommst du in die andere Beziehung und dann stellst du fest, dass dir das und das fehlt, beziehungsweise dass du das und das explizit jetzt machst, weil du es in der vorherigen Beziehung
auch so gemacht.
So verstehst du?
Ja, ja, ja. das ist so, war dann immer mit den Ex-Freundinnen so, boah, jetzt fängt die schon wieder damit an.
Ja.
Und dann bist du mit der Nächsten, dann denkst du, oh, das mache ich jetzt mal. Und dann das funktioniert ja.
Ja.
Ja, so ist das auch bei der Arbeit. Es ist halt auch so, viele Skills, die lernst du halt wirklich operativ. Ne? Also es ist so, das ist glaube ich so ein bisschen wie Ausbildung zum Soldaten. Du hast zwar den Truppenübungsplatz und da wirst du schon relativ realistisch an die Gefahrenmöglichkeit rangebracht, aber wenn du selber im Gefecht im Graben bist, dann bist du für jede Kleinigkeit dankbar, die man dir beigebracht hat, die du dann anwenden kannst.
Definitiv.
Wie wichtig sind denn so Soft Skills im Vergleich zu Hard Skills im Lebenslauf?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also im ersten Blick Soft Skills, was interessiert mich das gerade, wenn du über den CV als Personaler guckst? Natürlich ist es eine wichtige Frage, bist du sozial gesund oder gesellschaftlich fähig und so weiter und so fort. Mhm. Im Grunde genommen sind es aber halt zwischenmenschliche Dinge, Soft Skills, die du halt sowieso während deiner Arbeit im Umgang mit deinen Arbeitskollegen dann von dir gibst oder halt nicht von dir gibst, mein Gott.
Ich bin ja immer sehr zurückhaltend, sensibel, feinfühlig und ne?
Ja, ist klar. Natürlich, absolut. Nein.
Da kommt der Körper oft bei mir durch.
Also das sind Dinge, die zeigst du ja während deiner Arbeit dann irgendwie. Ne? Also ich finde das jetzt, ich muss gerade mich zurück, also wenn ich zum Beispiel für einen Auftraggeber ein Profil erstelle und dem Auftraggeber das schicke, dann schreibe ich tatsächlich wirklich nur die vorhandenen Skills rein, das, was dem Unternehmen der gewisse Kandidat ihm gerade bringen könnte. Mhm. Darum geht es ja auch im Kern. Ne? Und manchmal erwische ich mich aber auch dabei, dass ich halt dann noch zum Schluss schreibe oder zum Outro halt in diesem Profil, dass er gerne angelt, dass er gerne am See liegt oder was weiß ich, gerne trinkt oder sowas. Aber im Grunde genommen hat da der Personaler schon aufgehört zu lesen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist ja auch so eine Sache, wir schreiben ja dann auch nochmal, wie gesagt, einen kleinen Text selber. Es ist manchmal ja nicht nur die Management-Summary ausreichend, sondern auch unsere Beurteilung. Da finde ich aber cool, dass du das reinschreibst. Also es gibt ja nochmal einen menschlicheren Touch, weil wir haben ja auch wieder hier dieses Pareto-Prinzip, wie du es eben schon gesagt hast, mit 80-20. Der Personaler schaut vor allem, passt er auch ins Team? Mhm. Ne? Nicht nur erfüllt er alle technischen Anforderungen,
also. Aber ist das nicht eine Sache so, jetzt drehe ich das Ganze mal kurz ein bisschen um aus deiner Perspektive, wenn du jemanden kennenlernst, der bei dir arbeiten soll und du liest halt die und die Soft Skills, kannst du dir dann darunter was vorstellen oder ist es nicht so, dass du es eher vorstellbar machst, wenn du mit ihm telefonierst, wenn du ihn erlebst, wenn du haptisch quasi, also oder wenn er vor dir sitzt? Ich denke, das ist viel, viel wichtiger, so im ersten Gespräch, via Teams oder halt auch persönlich. Jetzt nach der ganzen Corona-Scheiß ist es natürlich klar, dass viele Sachen via Teams passieren, aber ich finde es, glaube ich, echt wichtiger, wenn der Kandidat halt vor mir ist und ich dann fassen kann, was er wirklich meint. Es gibt ja dieses psychologische, lustige Spiel, mal eine Villa, mal Luma eine Villa und beide Villen sehen natürlich total anders aus, weil jeder eine andere, totale andere Vorstellung hat. Ja. Und ich finde es sehr schwierig, halt aus den Soft Skills, die wir jetzt weitergeben, lesen zu können, wie ist er.
Ja, also das ist ein geiler Punkt, den du ansprichst, weil kannst du einfach in den Lebenslauf reinschreiben, so, ne? Was sozial akzeptiert ist, am besten das rein. Das ist wirklich, wenn du den Menschen gegenüber sitzt, ist das eine ganz andere Sache. Das ist auch ein Punkt, den merke ich hier bei diesen Interviews. Mhm. Wenn ich wirklich einen Gast hier unten im Studio, so wie jetzt wie wir beide hier habe, ist das ein ganz anderes Gespräch, als wenn wir uns oben über Soundtrap zum Beispiel dann zu einem Remote-Interview halt verabreden. Was ich leider ja auch oft machen muss, weil die Jungs und Mädels können nicht für jedes Interview hinkommen. Mhm. Das ist eine ganz andere Dynamik und du kannst den Menschen ganz anders einschätzen.
Absolut.
Und es wird nochmal eine ganz andere Ebene angekratzt. Aber auch die Remote-Interviews sind wichtig, weil du kannst ja ein Bild von dem Menschen machen und einen Lebenslauf, du kannst auch einen super akkuraten, geilen Lebenslauf vorlegen, kannst aber ein total komischer Eigenbrötler sein.
Ja, definitiv.
Und das kannst du dann zum Beispiel im persönlichen Gespräch besser rausfiltern.
Absolut, absolut. Ich denke auch, da sollten wir, also viele Personaler sollten da sich noch ein bisschen verfeinert arbeiten, weil sie gerade halt am Telefon arbeiten oder halt via Teams oder wie du gerade halt gesagt hast, komplett remote die Interviews führt. Aber viele sind halt auch eingeschlafen. Da muss man auch einfach mal so ein bisschen die Axt in die Branche hauen und sagen, so wacht mal wieder auf, telefoniert ein bisschen mehr, agiert ein bisschen mehr und hört vor allem den Kandidaten ein bisschen mehr zu. Cheers.
Ja, definitiv. Das ist auch etwas, was wir in den Verbindungen auch haben, liebe Zuhörer. Es ist, wenn wir Leute keilen für die neue, also für die Verbindung, dann gucken wir uns ja vor allem an, passt der Typ halt auch in die Verbindung und nicht nur, welchen Studiengang er hat, alleine studiert. Und das ist in den Unternehmen nicht anders. Die gucken natürlich, klar, die Berufserfahrung muss da sein, aber es machen 80% höchstens aus. Die restlichen 20% sind halt wirklich das, was du mitbringst ins Team. Bist du eine Bereicherung für das Team? Bist du eher eine Belastung für das Team? Wird es mit dir viele Konflikte geben? Ist es dem Team das wert, dass es diese Konflikte gibt? Bist du eine Diva? Bist du keine?
Ja.
Das sind alles so Punkte, die halt abgeklappert werden im Vorfeld und einen großen, großen Impact auf die Entscheidung haben.
Viele, viele Personaldienstleister, sorry, dass ich dir noch mal kurz ins Wort falle, Personaldienstleister, sage ich schon. Viele Auftraggeber arbeiten auch mit Unternehmen zusammen, die neben der Personaldienstleistung die Kandidaten auch noch testen. Ne? Also es gibt ja immer diese schönen Farbentests und so weiter und so fort. Ja, du lachst, aber es gibt...
Farbentest finde ich kacke. Ich finde den MBTI ziemlich geil, weil den mit dem Resultat, was ich zum Beispiel mit mir selber habe, das ist, war wie ein offenes Buch über mich selber zu lesen.
Ja.
Also ich bin ENFP nach MBTI, aber diese Farben finde ich immer ein bisschen schwierig. Also.
Absolut schwierig. Ich finde jeden Test sehr, sehr schwierig, weil ich finde halt die Realität und das Authentische viel, viel, viel wichtiger und kann dann selber für mich urteilen. Auch da hat man wieder absolut völlig andere Auffassung, wie jemand ist und so weiter und so fort.
Ja, definitiv. Ja gut, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen auf die Berufseinsteiger eingehen. Wenn du jetzt gerade dein Studium fertig hast und du suchst deine erste Stelle, was hast du für Tipps für diesen Jungen oder für dieses Mädchen?
Das ist eine gute Sache, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Kannst du die Frage nochmal in einem Satz also wiederholen, auch wenn ich sie verstanden habe? Ich frage extra.
Welche Tipps hast du für Berufseinsteiger, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und ihre erste Stelle halt suchen?
Kommt mal ein bisschen wieder runter. Entspannt euch.
Ja, ich brauche einen Firmenwagen, am besten BMW 5er. Vielleicht auch eine Firmenwohnung direkt.
Ja. Ja. Tankkarte, Fußmassage.
Ich habe mir das mal angeguckt, das mit Junior finde ich gar nicht so geil. Ich würde direkt gerne als Senior anfangen.
Ja, genau, richtig. Weil ich ja studiert habe und weil ich das und das gemacht habe und schon 8,5 Jahre auf der Uni bin. Und das geht jetzt nicht irgendwie.
Und 80.000, weil dann fühle ich mich nicht so klein vor meinen Eltern.
Eben, genau. Also es soll auch da wieder an der Stelle nicht doof gemeint sein. Es ist aber halt harter Kern und harte Realität. Ich habe den Fehler manchmal, dass ich mich dabei erwische, dass ich mich oft wiederhole und ich muss es in diesem Fall leider auch wieder tun. Seid stolz darauf, was ihr gemacht habt, bla bla, aber das Ding ist, ihr habt es gerade erst gelernt. So, ihr kommt von der Uni und ihr möchtet einen coolen Job haben, in einem coolen Umfeld. Ja, ich verstehe, ihr möchtet auch ein cooles Auto, einen coolen Masseur oder sonst irgendwas haben, aber an der Stelle ist das halt Fehl am Platz, weil du gerade erst anfängst. Solltest du also dann als Referent, als Trainee oder sonst irgendwas gerade anfangen, ist es heutzutage, und das erlebe ich immer wieder, absolut nicht mehr so, dass du der Kaffeebringer bist oder der Kaffeekocher, ganz im Gegenteil. Dir wird hardcore das abverlangt, was anderen Mitarbeitern abverlangt wird, und das finde ich auch gut so, weil auch nur so kannst du lernen. Also das hat sich schon sehr, 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 sehr gechanged und ich finde, das ist auch wichtig. Aber mach nicht den Fehler, dass du halt mit horrenden Summen kommst, dass du. Ich verstehe das manchmal nicht, weil das Ding ist, manchmal habe ich oder oft habe ich so viele coole Typen am Telefon oder interviewe ich so coole Kandidaten, die dann aber mit dieser Forderung komplett das ganze Interview zerstören und das komplette Bild komplett kaputt machen.
Ja.
Ne? Und das ist absolut kein, ich drücke es wirklich ein bisschen ruhrpöttisch wieder aus, es ist kein Diss an euch oder sonst irgendwas, kein Stück, ja. Aber macht einfach mal die Augen auf und bleibt mal ein bisschen entspannter.
Ja. Die Erwartungshaltung ein bisschen runterfahren. Es ist so, der schwierigste Karriereschritt ist eigentlich praktisch, den Fuß in die Tür in ein Unternehmen zu kriegen, vor allem, wenn du gerade mit deiner Ausbildung fertig bist oder mit dem Studium. Und da sollte man wirklich erstmal kleine Brötchen backen und sich dann hocharbeiten und wirklich grundsolide die Schritte nach vorne gehen. Weil es ist sicherer, als so schnell wie möglich, so hoch wie möglich zu schießen, weil je höher man aufsteigt, umso höher ist auch die Fallhöhe, die passieren kann. Und man wird immer bis zur absoluten Inkompetenz befördert. Es hört sich immer total lustig an, aber es ist so, in Unternehmen oder Großunternehmen kommst du am Ende so weit, wie du den Job schaffen kannst. Und noch vielleicht noch einen Ticken höher, aber dann ist Schluss.
Ja.
Und es geht, es kommt alles über die Zeit. Also nicht direkt denken, so man wird ein Senior Consultant im Unternehmen, wenn man neu anfängt. Das wird man, aber erst mit einer gewissen Berufserfahrung und dann kommt auch der Rest. Das Gehalt steigt ja auch mit den Jahren.
Eben, und du darfst nicht vergessen, wenn du halt die Erwartung an dich hast, beziehungsweise auch die Erwartung an das Unternehmen hast, dass du als Newbie gerade dann als Senior Consultant angestellt wirst, dann aber nicht die Leistung bringst, die ein solcher haben sollte, dann bist du auch ganz schnell von der Bildfläche weg, ne? Also ganz, ganz schnell. Und wenn du es halt durch Vitamin B geschafft hast, durch Papi, Mami oder sonst was, und du halt direkt von der Uni kommst und einen super Job hast, dann fahr bitte nicht sofort nach Sylt.
Ja. Sylt. Klapp mal jetzt meinen Kragen hoch. Wie kann man denn Praktika und Nebenjobs im Lebenslauf am besten darstellen, also um deren Wert vor allem hervorzuheben?
Indem man tatsächlich die Skills hervorhebt, also natürlich Sachen, die man wieder im Detail gemacht hat, die wichtig sind für die ganze Geschichte, und auch gerne das erwähnen, was nicht so erfreulich war.
Das ist immer wichtig. Welche Rolle spielen denn zum Beispiel Netzwerke und Kontakte bei der Jobsuche? Es ist ja so, bei uns in der Verbindung ist es ja so, wenn du vor einer alten Verbindung beigetreten bist, dann hast du in der Regel, vor allem wenn du in Heidelberg, Göttingen oder so studierst, halt eine Altherrenschaft von 250 bis 300 alte Herren, wirklich in den unterschiedlichsten Positionen bis hin zum CEO oder bis zum Milliardär, dem die Unternehmen halt selber gehören. Wie wichtig, also welchen Vorteil hat jemand eigentlich heute im Jahr 2024, wenn er in der Verbindung ist, wo vom Vorstand im Unternehmen XY bis dahin sämtliche Karrierestufen bei der Altherrenschaft dargestellt sind? Ist das wirklich ein Vorteil heute noch? Gibt es diese großen Seilschaften noch, oder ist das mit Compliance doch ein bisschen anders geworden?
Das sehe ich ambivalent, weil Netzwerk ist nicht schlecht. Netzwerken vor allen Dingen ist nicht schlecht, gerade in gewissen Jobs, gerade in gewissen Sparten. Sehr, sehr wichtig. Sorry, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen, ja, also ich habe es auch schon erlebt, dass dann jemand gesagt hat, wenn er halt durch dieses Netzwerk die oder die Stelle bekommen hat, ah okay, das ist der dekorative Teil, der jetzt hier in der Abteilung ist, weil der kommt von Peter. Und Peter kann ja auch für, ohne das jetzt werten zu meinen, für den Rest der Belegschaft total negativen Eindruck haben. Und dann hat derjenige, der jetzt durch das Netzwerk dorthin gekommen ist, auch einen negativen Touch. Mhm. Ich sehe es ambivalent, wie gesagt, für Vertrieb vielleicht zum Beispiel, Sales-Geschichten und so weiter und so fort.
Traum.
Ein Netzwerk, ein Traum, richtig, genau, ne? Ein absoluter Traum. Aber für einige Geschichten ist das ein Albtraum.
Absolut. Vor allem die Sache ist auch, man sollte nicht vergessen, wenn man durch einen alten Herrn oder durch sein persönliches Netzwerk in eine Firma reinkommt, hat man dieser Person gegenüber auch eine Bringschuld und eine Verantwortung, weil wenn man nämlich anfängt, Kacke zu bauen, fällt das nicht auf dich selber zurück, sondern es fällt auch auf die Person zurück, die praktisch diese Bürgschaft eingegangen ist, damit du in dieses Unternehmen halt reinkommst. Das sollte man sich halt immer mehrfach überlegen, ob man halt wirklich dieses gemachte Nest wirklich in Anspruch nimmt oder mal einfach selber ausprobiert, was hat man drauf, und selber gucken, dass man den Weg von Anfang bis Ende geht, weil ich muss auch sagen, liebe Jungs und Mädels, wenn ihr später alte Herren oder hohe Damen seid in euren Bünden, diejenigen, die ohne Hilfe besonders hochgekommen sind, sind die, die die größeren Vorbilder für viele andere sind, als die Leute, die im Prinzengemach halt praktisch den Weg auf Federn gebettet nach oben gehen durften, weil sie gerade die Leute kennen. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Ich denke auch, das ist eine ganz wichtige Sache, und wichtiger ist es natürlich auch, dass Jan total recht hat, wenn er sagt, es fällt halt auf denjenigen zurück, der dich halt in die Firma gebracht hat. Das ist halt nun mal so, ne? Und deshalb ist das, glaube ich, nicht immer so ganz cool.
Ja, dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen über Berufserfahrung und erster Jobwechsel sprechen. Also wir sind jetzt 3 bis 5 Jahre in einem Unternehmen gewesen. Da ist es ja für viele so, dass das der erste Punkt ist, wo sie dann wechseln. Sie haben dann schon mal meistens eine erste Senior-Position gehabt. Jetzt kommt der nächste Sprung in einem anderen Unternehmen. Was sind so wichtige Überlegungen, die man bei so einem Jobwechsel halt hat oder die man durchführen sollte?
Okay, also Achtung, Spoiler. Es ist natürlich immer am besten, wenn du lange irgendwo bist, wenn du einen langen Weg in irgendeiner Firma hast, am besten hast du da ein Praktikum gemacht, dann hast du da angefangen zu arbeiten und so weiter und so weiter und entwickelst dich halt in dieser Firma, in diesem Unternehmen. Es wird bestimmt auch gleich noch eine Frage sein. Und aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der nächste Punkt, Point kommt, wenn du wechselst vom Senior Consultant oder irgendwas, dann ist halt wahrscheinlich der nächste Step entweder Teamlead oder irgendwann wird es auch der berühmt-berüchtigte Key-Account-Manager sein. Und das ist so der wichtigste Punkt, dass du halt dich ständig weiterentwickelst, dass auch, dass du von dem einen Point zu dem anderen Point kommst und halt nicht auf der Stelle stehen bleibst und als Senior irgendwo hingehörst, wo du schon wieder Senior bist oder sonst irgendwas. Oder halt Abteilungsleiter wirst. Das sind ganz coole Sachen, glaube ich. Also versuche stetig, auch da wieder im Privaten und auch im Beruflichen, dich stetig weiterzuentwickeln und nicht immer auf einer Stelle stehen zu bleiben.
Ja, definitiv. Es ist so, das Ganze mit dem ersten Wechsel nach 3 bis 5 Jahren hat zwei Seiten einer Medaille. Ne? Auf der anderen Seite ist es so ein Karrierepusher, den du drin hast. Einige, also 3 bis 5 Jahre ist ein Zeitraum, den, würde ich mal sagen, glaube ich, 95% aller Unternehmen gut finden, dass man das macht. Aber Loyalität ist immer wichtig.
Ja.
Und was auch nicht cool kommt, ist so richtig krass irgendwie nach oben immer streben, dass man das aus dem Lebenslauf herabzieht, weil das Unternehmen fragt sich dann, oh, dann stelle ich jetzt auch einen wieder ein, der nur 2 Jahre hier ist.
Ja.
Hatte ich vor kurzem erst mit einem Berater. Und in Amerika im HR bezeichnet man diese Leute mit dem sogenannten Hobo-Syndrom. Also ein Hobo ist ja im Englischen oder im amerikanischen Englisch so ein Landstreicher, der immer wieder zeitenabhängig von einem Ort zum anderen wandert. Ist natürlich ein abfälliger Begriff, aber versucht diesen Hobo-Effekt in eurem Lebenslauf zu verhindern. Jobwechsel, ja, ist cool, aber spätestens nach dem 2. oder 3. Wechsel sollte da auch ein längerer Aufenthalt in dem Unternehmen drin sein, von am besten 10 bis 15 Jahren, wenn nicht sogar bis zum Ende bleiben. Weil schaut euch mal vor allem die meisten CEOs in Deutschland an. Das sind Jungs und Mädels, die sich wirklich lange in ihrem Unternehmen aufgehalten haben. Es ist selten, dass die Führungsspitze ausgetauscht wird. Es gab mal eine Zeit und Phase, da war das Mode. Da musste der neue CEO von anders her kommen. Aber viele Unternehmen sind damit halt auf die Schnauze auf gut Deutsch gefallen, weil halt einfach die Unternehmenskultur zu stark disrupted worden ist, also beziehungsweise durcheinander gebracht worden ist, weil der CEO teilweise überhaupt nicht zu der Kultur gepasst hat. Aber, um auf den Punkt zurückzukommen, das sind so Sachen, die man halt planen sollte.
Und das finde ich halt cool, wenn er gerade, also wenn Reinhard gegenüber von Ruhrpott sitzt, bei uns heißt es einfach Jobhopper. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, auch zu wissen, dass viele Unternehmen darauf, ja, oder sich entwickelt haben, ihre Leute halt auch tatsächlich vom Eigengewächs dann als CEO zu holen oder sonst irgendwas. Von extern ist es eigentlich fast ausgestorben.
Mhm. Ja, da haben auch einige Unternehmen sehr, sehr große Probleme mit gehabt. Also wir reden hier, ich rede jetzt über ein Unternehmen, das ist kein Kunde oder sonst wie, ich werde es auch den Namen jetzt nicht nennen, aber es war ein DAX-Unternehmen, geführt mit einer sehr, sehr starken Arbeitnehmerkultur dort drin, also von Vereinen bis hin zu Tanzgruppen, was auch immer, sehr, sehr groß. Und die Leute haben sich halt auch zu diesem Unternehmen halt hingezogen gefühlt. Die sind von der Ausbildung bis zur Rente dort geblieben. Und dann gab es in den 90ern einen Change. Da musste das alles ein internationaler Konzern werden und alles auch an amerikanische Corporates halt angeglichen werden. Und dann gab es vor 10 Jahren einen neuen CEO, der reinkam. Der hat diese komplette Unternehmenskultur kaputt gemacht. Es gab keine Vereine mehr. Die Leute sind 2 bis 3 Jahre in ihren Positionen gewesen. Dann sind die zum nächsten Großkonzern gewechselt.
Ja.
Und das ist halt alles kaputt gegangen. Und das macht auch vieles kaputt, weil wir verbringen 8 Stunden pro Tag in dieser Umgebung. Und ein Arbeitskollege sollte auch mehr als ein Arbeitskollege sein, weil man einfach so viel Zeit mit ihnen verbringt. Und da sollte halt auch das Unternehmen stimmen. Und da sollte so ein CEO sowas nicht kaputt machen.
Also das gesamte Team sollte stimmen, auch das Drumherum sollte stimmen, aber halt auch derjenige, der vorturnt quasi, und also ein CEO. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass der dann halt die ganze Unternehmenskultur lebt und auch die Mitarbeiter erleben lässt.
Ja, denen die Freiheiten lässt. Ja, wie bereitet man sich denn am besten auf ein Bewerbungsgespräch vor, wenn man bereits Berufserfahrung hat? Was sind so Sachen, wo zeigst du, vor allem, also was würdest du erwarten, wenn ich mich jetzt bei dir bewerben würde, was für Infos sollte ich mir im Vorfeld geholt haben?
Also viele Unternehmen oder eigentlich jedes Unternehmen ist es, jedem Unternehmen ist es wichtig, dass du weißt, was für ein Unternehmen es ist, wo es ist, wie viele Mitarbeiter es hat und so weiter und so fort. Also Informationen erstmal auf der Homepage holen. Ihr seht schon, ich spreche da auch ein bisschen schneller, weil das halt so runtergerattert ist. Es ist völlig Routine. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, muss ich wissen, was für ein Unternehmen das ist. Punkt.
Ja. Das gilt auch für uns als Headhunter bzw. Recruiter. Wir müssen auch teilweise erstmal noch eine Zusatzrecherche machen.
Ja, also wir analysieren natürlich auch, ne? Wer ist die, oder wir sollten analysieren, wer ist die Konkurrenz und so weiter und so fort. Ist das Unternehmen gesund und so weiter und so fort? Das sind natürlich unheimlich wichtige Kriterien, die in unserem Job mitspielen, weil ich möchte ja den Kandidaten oder den Bewerber, den ich habe, wenn ich den da hinschicke, nicht nochmal in einem Jahr wiedersehen. Es sei denn, wir gehen essen oder sonst irgendwas, aber definitiv nicht, weil ich ihm schon wieder einen neuen Job besorgen muss oder möchte.
Ja.
Von daher ist es natürlich auch für uns wichtig, Unternehmen nicht zu durchleuchten, das wäre zu viel gesagt, aber so ein bisschen anzukratzen, zu analysieren, was passiert da. Und das Gleiche wird von dem Kandidaten natürlich auch erwartet, ganz klar.
Ja. Ja, genau. Also informiert euch halt erstmal im Hintergrund über das Unternehmen. Vor allem schaut, wer schickt euch da die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Schaut euch die Leute vor allem in den sozialen Berufsnetzwerken halt an. Schaut, was haben die für Hobbys zum Beispiel? Sind die in Verbänden aktiv? Dann spricht die Leute halt vor allem auch im Gespräch darauf an, weil das halt direkt schon Interesse zeigt und dem anderen gegenüber, ah, das ist einer von 10, der sich noch ein bisschen mehr Infos gemacht hat. Weil die wichtigste Frage in so einem Bewerbungsgespräch ist ja vom Gegenüber, vom HR, nicht die fachlichen Dinger, die abgefragt werden, sondern die berühmt-berüchtigte Frage, haben Sie noch Fragen?
Genau, und das ist auch dann, glaube ich, ganz witzig, wenn man sehr, sehr spontan dann antworten kann oder wenn man halt auch mal eine freche Frage hat. Ich finde das auch ganz interessant, dann, wenn man halt nicht immer nur nach Schema F geht, sondern auch ein bisschen, übertreibt es nicht, aber ein bisschen provokant ist vielleicht in dem Gespräch.
Und dann sich behaupten kann vor allem.
Sich behaupten kann, aber outgoing hat.
Im positiven Sinne halt.
Genau, richtig. Ne? Also, dass man so zeigt, dass man sehr spontan ist auch in seinen Auswüchsen. Und von daher, aber erzählt nicht zu viel. Also macht dem Personal nicht klar, dass ihr die Schuhgröße wisst oder sonst irgendwas. Das wäre dann too much.
Aber geht so ein bisschen, ihrem Kind?
Ja, genau, richtig.
Hat doch jetzt gerade den Kindergarten. Bitte, was?
Genau, so ungefähr. Also das wäre dann schon ein Beispiel, schon ein bisschen too much. Aber holt euch Informationen und Points, holt euch Points dadurch, dass ihr nicht faul wart und habt. Also ich habe auch viele Ablehnungen, die dann drauf münzen. Der hat überhaupt keine Informationen über uns. Ne?
Ja, das ist ja deswegen habe ich diese Frage erwähnt, weil haben Sie noch Fragen? Zeigt ja, ist also die Nagelprobe, wo du schaust als Personaler, wie weit hat er sich informiert? Weil du kommst dann vor allem mit Fragen, wo der Personaler weiß, dass du die nicht im Internet finden kannst. Du stellst ja so Sachen, Fragen wie, wie groß ist das Team, wie ist die Männer-Frauen-Quote, wie alt ist das, wie erwarten sie denn die Einarbeitung, wie schnell soll ich fit sein, wie sieht denn mein Welpenschutz aus, wie ist die interne Kommunikation, kann ich mich auch mal bei einem Problem halt auch mal 2 Stellen höher anbieten, laufen alle im Anzug rum, sowas, also Entschuldigung, nicht anbieten, aber das, dass man halt auch 2 Stellen höher
um Hilfe, an, welche Branche du meinst.
um Hilfe fragen möchtest. Genau. Und das sind halt so Sachen, die stellt man dann da auch. Aber Cem, was ist denn so eine geile Antwort für dich, wenn man fragt, so, was ist dir wichtig? Was ist ein Ziel, was du erreichen möchtest? Wenn sie dir gestellt wird im Interview und du jetzt nicht gerade sagst, ja, ich möchte auf deinem Platz in 3 Jahren sitzen, sondern was ist zum Beispiel eine gute Antwort, die man geben kann?
Das ist auch wieder eine schwierige Frage, weil es halt sehr individuell ist, aber im Grunde genommen würde ich auch da wieder authentisch sein und halt auch wirklich das fragen, was mich gerade interessiert. Dem Gegenüber vielleicht nicht direkt signalisieren, dass ich auf dem Stuhl in 3 Jahren sitzen
absolut
möchte.
Nicht machen.
Nicht absolut machen, definitiv nicht. Aber ich würde schon sehr authentisch sein und ihr könnt auch, ich hasse diesen Satz, den ich jetzt sage, aber ich kann ihn leider nicht anders sagen. Es gibt keine doofen Fragen. Deshalb wollte ich sagen, stellt Fragen, sie sind halt nicht doof. Ne? Also du kannst wirklich jede Frage stellen. Mhm. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, auch sehr große, sehr bekannte Unternehmen, sehr viel Wert darauf legen, dass die Menschen, dass die Bewerber sehr, sehr authentisch sind und dass sie auch raushauen, das, was sie denken. Wenn du da jetzt so einen geleckten Bewerber hast, der vor dir sitzt und sagt, mein Karrierepfad ist bam, 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 bam und in 3 Jahren sitze ich da, wo du sitzt, beziehungsweise da, wo der CEO sitzt und so weiter und so fort, dann kannst du dein Pausenbrot eigentlich auch schon wieder mitnehmen und nach Hause fahren.
Ja.
Das solltest du natürlich nicht tun, aber auch da an der Stelle sei gesagt, natürlich kannst du zeigen, dass du ehrgeizig bist, aber man muss halt immer die Balance haben.
Ja, also das sind so Punkte, authentisch sein. Aber ein Tipp, den ich zum Beispiel jetzt unseren Zuhörern mitgeben kann, ist eine beliebte Frage. Was ist für sie Erfolg oder was ist für sie wichtig? Da ist zum Beispiel eine schöne Antwort die man dann sagen kann, die authentisch ist, wo der Gegenüber jetzt nicht denkt, so hat er noch alle Tassen im Schrank oder was labert der da, ist, wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, für mich wäre persönlich ein Erfolg, wenn Sie, also der Abteilungsleiter oder sonst wie, in einem Jahr sagt, dass meine Anstellung in diesem Unternehmen eine gute Entscheidung war, dann wäre für mich schon mal ein erster Erfolg da. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, der kommt im Bewerbungsgespräch immer sehr gut an.
Ja.
Weil da hast du alles richtig gemacht.
Also, ja. Ja, das ist ja auch. Ne? Das ist ja auch. Wenn es halt eine ehrliche Antwort ist, dann hinterher, dann ist es perfekt. Aber ja, es könnte eine sehr gute Antwort sein, ja.
Was ist denn zum Beispiel so, wir bewerben uns jetzt noch nicht weiter, aber wollen ein bisschen mehr Cash in the Tash haben. Da müssen wir ja zu unserem Vorgesetzten gehen. Man beginnt eine Gehaltsverhandlung und man hat schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt. Was soll man da beachten? Was ist wichtig? Also was vor allem sollte man nicht machen?
Auch das ist wieder eine unheimlich schwierige Frage. Das ist auch wieder eine unheimlich schwierige Frage, weil auch das ist wieder ganz individuell. Aber, also ich erinnere mich an meinen Step zurück und ich war da tatsächlich authentisch und habe gesagt, das und das bin ich wert, beziehungsweise das und das möchte ich haben. Mhm. Vergleich dich nicht mit anderen, das ist ganz wichtig zu wissen. Guck auf deine Wertschöpfungskette zurück. Was hast du dem Unternehmen gebracht? Was hast du erbracht? Ja. Das ist ganz wichtig. Versuch dich einmal vielleicht zu Hause hinzusetzen und einfach mal ein bisschen zu reflektieren. Lass es nicht ausatmen, aber reflektier ein bisschen. Und schau dann tatsächlich irgendwie, was bringe ich dem Unternehmen? Was habe ich meinem vorherigen Unternehmen gebracht? Oder was würde ich dem jetzigen Unternehmen bringen in der und der Rolle? Mhm. Und dann kannst du auch natürlich sagen, das und das ist gerade dein Wert, ne?
Genau.
Also ich sehe auch da an der Stelle nochmal kurz gesagt, ganz viele Bewerber, die ich im Interview habe, die eine super geile Chance haben auf ein richtig geiles Unternehmen, richtiges, gesundes Unternehmen, was ja heutzutage auch nicht mehr unbedingt Routine ist, was nicht normal ist.
Ja.
Die dann aber mit, jetzt kommen wir wieder auf den Studienabgänger ein bisschen zurück, mit horrenden Summen kommen. Natürlich hast du die Skills, natürlich hast du schon 5-6 Jahre irgendwo gearbeitet und hast das und das an Wert. Aber um irgendwo vielleicht reinzukommen oder in eine Rolle wachsen zu können, die du bisher nicht erfüllt hast, verzichte doch einfach mal so auf ein paar Euros und ernähre dich quasi davon, was du dann mit dieser Rolle ausfüllen kannst und für dich in deinem Leben auch noch erreichen kannst. Und dann kannst du hinterher, ich weiß, das klingt alles total abgespeist und altmodisch, aber hinterher kannst du dann wirklich davon nähren, was du vorher gesät hast.
Ja, ist es auch so. Vor allem so eine Gehaltsverhandlung sollte man nicht aus der Langeweile heraus machen. Man sollte auch schauen, welchen Weg und welche Entwicklung hat man hingelegt, welche Lernkurve zeigt man und vor allem, was bringt man dem Unternehmen als Gegenwert? Und eine Gehaltsverhandlung erstmal so per se sollte wirklich durchdacht sein. Auch dahingehend so, bringe ich mittlerweile echt viel Leistung und motiviert mich das noch, für das jetzige Gehaltsniveau weiterzuarbeiten?
Ja.
Dann ist es wirklich ein Punkt, dann sollte man reden, dann hat man aber auch gute Argumentation. Und im modernen Unternehmen, wenn es jetzt nicht gerade ein kleines mittelständisches Familienunternehmen ist, wo der Chef 80 ist, hast du gute Chancen, dass du die Gehaltssteigerung machen kannst. Alternativ Plan B ist ja, oder wolltest du noch was sagen?
Ja, aber man muss ja auch sagen, auf der anderen Seite müssen auch die Unternehmen dann auch mal in die Tasche greifen. Und wir reden jetzt gerade davon, dass man doch vorsichtig sein sollte, vielleicht so sein Need an Gehalt irgendwie durchzusetzen. Ja, hast du recht. Ich denke, wir haben da ganz gute Tipps gegeben auch. Aber das geht jetzt auch an Unternehmen. Die müssen dann auch mal sagen, okay, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo der oder diejenige das und das Geld mehr bekommt. Und das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, weil viele Unternehmen, natürlich, es sind Unternehmen, es sind Wirtschaftsunternehmen. Die müssen Geld verdienen, damit arbeiten und so weiter und so fort. Aber auch das ist ja kein Geheimnis. Viele Unternehmen verdienen halt unheimlich viel Kohle und die können sie dann auch vernünftig investieren.
Absolut. Es ist ja auch ein Investment in dich. Das darfst du auch nicht vergessen, wenn du da ein Bewerbungsgespräch hast. Da suchen die nicht jemanden für eine für eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sondern das Unternehmen geht ein Risiko mit dir ein. Also du wirst dieses Unternehmen dein Jahresgehalt mal Faktor 1,4 ungefähr kosten, wenn man die ganzen Sozialabgaben dazu rechnet. Und da wollen die Unternehmen sicher sein. Du musst Wert liefern in dem Unternehmen, sonst macht keinen Sinn. Das wird auch mit der Gehaltserhöhung nicht funktionieren. Aber das, was du auch gesagt hast, Das bezeichnen wir ja auch im HR als diese sogenannte Loyalty-Fee, dass wenn du da praktisch dafür bestraft wirst, dass du loyal zu deinem Unternehmen bleibst, keine großen Ansprüche stellst, aber halt auch inflationsbereinigt jedes Jahr immer weniger verdienst, obwohl sich die Zahl nicht verändert. Und da muss man natürlich auch den Schritt nach vorne gehen. Es gibt ja auch ein paar böse Gerüchte, dass eine Möglichkeit wäre, du bewirbst dich parallel heimlich weiter, startest Bewerbungsgespräche mit anderen Firmen, dann kriegst du erstmal Gehaltsvorschläge, kannst gucken, ist das realistisch oder nicht.
Ja.
Und dann hast du aber die Möglichkeit, wenn dein Arbeitgeber Nein sagt und du das Gefühl hast, dass du wirklich unterbezahlt wirst, hast du eine Option B, den Exit, eine andere Firma, wo du dann die neue Rolle mit dem Gehalt dann halt hast.
Aber um mal auf die Gerüchte in die Realität zu kommen, das sind natürlich schon lange keine Gerüchte mehr und es ist natürlich völlige alltägliche operative Realität, dass viele Bewerber sich halt woanders bewerben, um ihren Marktwert abzuchecken und dann hinterher zu ihrem Unternehmen zu gehen, um zu sagen, hey, das und das bin ich wert, das würde mir der andere bezahlen, bezahlst mir das auch, ja oder nein, wenn du nein sagst, dann gehe ich. Ne? Also das ist, aber das ist ganz normal, das ist ein ganz normales, ganz normales hartes Leben, ganz normales Berufsleben. Und wenn ich halt meinen Kollegen B oder C sehe, der die ganze Zeit nur Kohle scheffelt und Kohle scheffelt, dann muss ich mir dann auch schon überlegen, Loyalität, ist die so wichtig jetzt nach 25 Jahren oder gehe ich dann den Schritt und mache wirklich den Exit?
Ja, klar. Und vor allem so 25 Jahre Zugehörigkeit, da kannst du meistens einen richtig geilen Megasprung auch machen. Also klar. Das ist auch schon cool. Wie wichtig ist es denn, berufliche Weiterbildungen und Zertifikate im Lebenslauf halt anzugeben?
Ich finde schon wichtig, dass man zeigen kann, dass man sich halt für seinen Beruf interessiert, ja. Und dass ich habe heute so viele Klischeesprüche drauf, das ist unheimlich schlimm. Weil Beruf kommt halt von Berufung.
Die müssen jetzt alle mal raus.
Ja, komplett. Es muss komplett raus. Aber Beruf kommt halt von Berufung und dann ist es schon cool, wenn ich halt mein Wissen vertiefe und halt auch viele, viele theoretische Skills noch erlerne und mich weiterbilde. In einigen Berufen ist es auch total wichtig, dass du das machst, hundertprozentig, tausendprozentig, sei es Medizin oder sonst was, Jura vielleicht auch noch. Es gibt auch viele Berufe, da brauchst du es einfach nicht. Ne? Da brauchst du keine Zertifikate oder sonst irgendwas. Natürlich in dem Land, wo wir leben, ist alles nach DIN und Norm und sowieso. Aber das hast du ja mit deiner Ausbildung schon abgegolten. Wichtig ist, dass du halt in deinem Beruf aus dem FF das kannst, was du vorgibst zu können. Und wenn ich als Personaler, als Headhunter dann Zertifikate lese, könnt ihr mir ruhig glauben, dass nicht immer dieser große Wow-Effekt da ist.
Geil.
Ne? Geil, ey, der hat das und das gemacht. Hammer, Hammer-Typ.
Komm mal, schau dir das an.
Krasse Nummer.
Ich ruf den mal an.
Wow.
Ne? Ja, so, ich finde halt so Zertifikate sind halt so ein Punkt im Projektmanagement, machen die halt viel Sinn.
Ja.
Weil die halt ein gewisses Niveau halt widerspiegeln, was der Typ halt kann oder die Frau. Aber es ist auch immer so eine konjunkturabhängig, finde ich. Also es gab mal wieder Phasen, da hatte ich es damals gesehen, da kamen die Unternehmen dann immer an und wollten unbedingt diese Zertifizierung drin haben.
Ja.
Dann war plötzlich 7 Monate später der Umsprung, wo drin stand so, ja, Erfahrungen in dem Bereich sind gut, aber plötzlich waren diese Zertifikate überhaupt nicht mehr wichtig. Aber genau in diesem Rollenspektrum, was vorher ohne ging es nicht. Und das sind halt auch, glaube ich, immer so Lernprozesse, die Unternehmen halt auch häufig machen. Da kommt eine neue Welle, da müssen alle das haben, dann merken sie es auch doch, also dann ebbt das wieder ab, dann wird es Commodity und dann ist denen das auch wieder egal. Dann gehört es zum guten Ton. Ja, welchen aktuellen Trend beobachtest du zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt für Absolventen und sagen wir für Leute, junge Leute, die jetzt gerade so 3 bis 5 Jahre unterwegs sind?
Ja, also wir kommen jetzt so in die Phase, die schon seit 3, 4 oder sogar schon länger, seit 4, 5 Jahren läuft, dass viele Leute in Rente gehen, dass die Unternehmen unheimlich alt sind in ihrer Struktur, in ihrem Kollegenkreis. Es ist, also viele Unternehmen stehen darauf, dass halt frische Luft reinkommt, dass man innovativ ist, dass man jung ist und dass man was Neues auf die Beine stellen kann und auch implementieren kann, dass man halt mitmacht. Und da kann ich einfach sagen, dass ich den Trend einfach beobachte, dass man sich auf frischen Wind holt. Mhm. Also ich hatte es jetzt gerade erst mit einem, soweit darf ich das erzählen, mit einem französischen Unternehmen, dass ich dort jemanden hin vermittelt habe, der halt ziemlich jung ist, aber halt eine tragende, das wäre jetzt zu viel gesagt, aber schon eine wichtige Rolle spielt und das Ganze aber halt stark verjüngt und auch viele Dinge changed im Unternehmen selber. Und ich denke, das ist ein großer Trend gerade. Das ist auch was Wichtiges für Unternehmen, die halt vergessen haben, in den letzten Jahren nach links und nach rechts zu gucken. Wir kennen es aus unserem Berufsalltag, einfach die Agilität verloren haben. Das ist sehr schade, deshalb beobachte ich tatsächlich den Trend, dass dieser Trend wieder in das Agile geht.
Ja, definitiv. Und wir haben natürlich auch einen Bewerbermarkt momentan oder einen Arbeitnehmermarkt vor allem. Ne? Die Unternehmen müssen sich praktisch um die Leute prügeln, dass die drin sind. Nicht in allen Rollen, aber größtenteils. Und wenn du gewisse berufliche Schritte eingehst, zum Beispiel wie bei uns, Recruitern, Headhuntern, wir haben auch eine gute Arbeitsmarktsituation. Also ich glaube, wenn wir morgen die Kündigung auf dem Tisch hätten, wäre kacke, wäre mal traurig und wäre doof. Aber man würde schnell, glaube ich, in einem anderen Unternehmen halt auch unterkommen.
Genau, aber das muss man dann auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Und es sei mir auch erlaubt, dass ich da für jemanden arbeite, der mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und auch das Team sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich glaube, das ist in dem Moment übrigens auch für viele Kandidaten und Bewerber eine sehr, sehr wichtige Geschichte, dass, wenn sie sich irgendwo anders hin bewerben oder wenn wir sie anrufen, um sie halt abzuwerben, auch das böse Wort darf ich dazu benutzen, als erstes sagen oder nach Reflexion sagen, dass ihnen halt wichtig ist, keine Bauchschmerzen zu haben, irgendwo arbeiten zu gehen, als dass sie sagen, sie haben 100K im Jahr irgendwie als Gehalt.
Hast du denn noch so spezielle Tipps zum Schluss für Verbindungsstudenten, die ihre Netzwerke und Erfahrungen aus der Verbindung in ihrem beruflichen, in ihrer beruflichen Laufbahn halt nutzen möchten?
Ich möchte das gar nicht so speziell halten, ich möchte das eigentlich allgemein halten. Ich glaube, das ist auch ganz cooler für unsere Zuhörer gerade, also für alle Zuhörer. Ich gebe euch den Tipp, einfach mal 5 Grade sein zu lassen, kein Overthinking. Und nicht zu denken, das muss ich so machen, weil die Gesellschaft macht das so oder die haben das davor auch so gemacht. Geht doch mal einen anderen Weg, geht doch mal einen spannenden Weg, geht doch mal einen nicht konventionellen Weg. Und ich denke, die Erfahrung, die ihr daraus ziehen könnt, ist um einiges spannender, ja, vielleicht auch etwas anstrengender, vielleicht, als das, was ihr bisher als Ponyhof kennt.
Definitiv. Das ist auch ein guter Punkt, nochmal einen Perspektivenwechsel, den du hier zum Schluss reinbringst. Klar, wir als Recruiter, Headhunter, gehen ja jetzt natürlich dem Weg der Employability. Ne? Also, ne, dass wir halt hingehen und sagen, so, wie kommst du ins Unternehmen rein, wenn du als Angestellter arbeiten möchtest? Aber wie du gesagt hast, es gibt so viele Wege, wo man ja gerade nicht als Angestellter loslegt, sondern auch sein eigener Herr ist, das eigenes auf die Beine stellt. Und das ist genauso wichtig. Also, wenn ihr merkt, dass ihr keine hohe Employability habt, also ihr wollt euch nicht unterordnen, ihr wollt nicht in einem Unternehmensgefüge agieren von unten nach oben, sondern von oben nach unten, dann geht diesen Weg, dann gründet was, weil die Unternehmen, für die ihr sonst arbeitet, die sind auch von Leuten gegründet worden, die einen anderen Weg gegangen sind. Habt den Mut, findet eine Marktlücke und baut es aus, aber dafür sind wir beide ja jetzt nicht so zuständig, sondern wir gucken natürlich, wie parkst du dich beim Unternehmen ein. Natürlich nicht im Sinne von nicht arbeiten, sondern halt, ne, wie kommst du da runter?
Von daher als Schlusspunkt von mir vielleicht, wenn ihr euch dann halt überlegt, euch ins Unternehmertum hineinzuschwingen, gar kein Problem, ruft uns an, wir helfen euch.
Gerne, hören euch die Leute ran. Mach einen guten Satz da. Ja, das war wieder ein langer Laberlümmel-Champ. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzent werden wollt. Alle Infos und Links sind in den Shownotes. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Ciao.
Ciao, Dankeschön.